draufgegeben. Psalm 55 ist ein Psalm, das von David geschrieben wurde. Und die Vermutung, es steht nicht im Psalm selbst drin, aber wenn man das mit seinem Leben vergleicht, die Vermutung ist, dass er diesen Psalm geschrieben hat, als er vor seinem eigenen Sohn Absalom flüchten musste, weil sein Sohn ein Coup d'État eigentlich ausgeübt hat und ihn vom Thron stürzen wollte. Die Geschichte ist natürlich sehr ausführlich, also sehr viel gehört dazu. Man hat nicht vor, heute die ganze Geschichte zu erzählen. Aber David, König David, befindet sich in einer Zeit, die für ihn sehr, sehr herausfordernd ist. Und ich glaube schon, dass das die beste Erklärung ist für diese Stelle. Manche denken, vielleicht könnte es sein, dass es geschrieben wurde, als er in der Stadt Keila war und König Saul ihn eben zerstören wollte und er die Botschaft gekriegt hat, dass die Menschen dieser Stadt ihn an König Saul übergeben würden. Aber ich glaube, das passt weniger gut zur Stelle als die Coup d'État-Situation mit seinem eigenen Sohn Absalom. So lasst uns das gemeinsam lesen und dann wollen wir einfach uns damit auseinandersetzen und zu dem Schluss kommen, dass wir auf den Herrn vertrauen können. Er ist unsere Kraft und das ist unser Fokus. Das wird grundsätzlich unser Leitvers sein für 2024. Dem Vorsänger mit Saitenspiel, ein Maskil von David. Schenke meinem Gebet Gehör, o Gott, und verbirg dich nicht vor meinem Flehen. Höre auf mich und antworte mir. Ich bin unruhig in meiner Klage und stöhne. Vor dem Brüllen des Feindes, vor der Bedrückung des Gottlosen, denn sie wollen Unheil über mich bringen und befeinden mich grimmig. Mein Herz bebt in mir. Und die Schrecken des Todes haben mich überfallen. Furcht und Zittern kommt mich an und Schauder bedeckt mich. Und ich sprach, oh, dass ich Flügel hätte, wie die Taube. Ich würde davonfliegen, bis ich Ruhe fände. Siehe, ich wollte weit weg fliehen, mich in der Wüste aufhalten, Selah. Ich wollte zu meinem Zufluchtsort eilen, vor dem brausenden Wind, vor dem Sturm. Vertilge sie, Herr, entzwei sie in ihren Absprachen, denn ich sehe Gewalttat und Streit in der Stadt. Tag und Nacht gehen sie umher auf ihren Mauern, und in ihrem Inneren ist Unheil und Verderben. Bosheit herrscht in ihrer Mitte, und von ihrem Markt weichen nicht Drückung und Betrug. Denn es ist nicht mein Feind, der mich schämt. Das könnte ich ertragen. Nicht mein Hasser tut groß gegen mich. Vor dem wollte ich mich verbergen. Aber du bist es, ein Mensch meinesgleichen, mein Freund und mein Vertrauter. Dabei hatten wir innige Gemeinschaft miteinander, sind zum Haus Gottes gegangen mit der Menge. Der Tod überfalle sie. Sie sollen lebendig ins Totenreich fahren, denn Bosheit ist in ihren Wohnungen, in ihrem Inneren. Ich aber rufe zu Gott, und der Herr wird mir helfen. Abends, morgens und mittags will ich beten und ringen. So wird er meine Stimme hören. Er hat meine Seele erlöst und ihr Frieden verschafft vor denen, die mich bekriegten, denn viele sind gegen mich gewesen. Gott wird hören und sie demütigen, er, der auf dem Thron sitzt von Urzeit her, Selah. Denn sie ändern sich nicht und sie fürchten Gott nicht. Er hat seine Hand ausgestreckt gegen die, welche in Frieden mit ihm lebten. Seinen Bund hat er entweiht. Seine Reden sind glatt wie Butter, aber Krieg hat er im Sinn. Seine Worte sind sanfter als Öl, aber doch gezückte Schwerter. Wirf dein Anliegen auf den Herrn. und er wird für dich sorgen. Er wird den Gerechten in Ewigkeit nicht wanken lassen. Ja, du, o Gott, wirst sie in die Grube des Verderbens hinunterstoßen. Die Blutgierigen und Falschen werden es nicht bis zur Hälfte ihrer Tage bringen. Ich aber vertraue auf dich. Ich aber vertraue auf dich. Unser Leitvers für 2024 ist Vers 23 hier. Wirf dein Anliegen auf den Herrn und er wird für dich sorgen. Er wird den Gerechten in Ewigkeit nicht wanken lassen. Wer hier hat jemals persönlich ein Erdbeben erlebt? Okay, 1, 2, 3, ja. Sehr gut, sehr gut. Ich auch. Nur, ich war so jung, dass ich mich daran nicht erinnern kann. Es gab in Wien am 16. April 1972 um 11.10 Uhr ein Erdbeben. Wien war nicht Epizentrum, also Epizentrum war nicht weit weg von Wien, in Niederösterreich irgendwo. Aber das war 5,3 auf der Richterskala. Und meine Mutter erzählt, dass als sie das gespürt hat, ist sie aus der Wohnung rausgegangen. Ich war damals nicht mal ganz ein Monat alt. Mein Geburtstag ist 22. März 1972. Und jetzt am 16. April kommt ein Erdbeben nach Wien. Laut Wikipedia gab es bei diesem Erdbeben in Wien 800 Feuerwehreinsätze. So, es war schon etwas mit Wirkung. Man hat es richtig gespürt. Und meine Mutter erzählt, wie das war. Ich, aber nicht mal ein Monat alt, habe natürlich überhaupt keine Erinnerungen daran. Aber ich stelle mir vor, wie das sein müsste, wenn du stehst und auf einmal alles bewegt sich. Wir haben leider in Afghanistan, Syrien, nicht so lange her, haben sie solche massive Erdbeben gehabt und die Zerstörung, die da hinterlassen wurde. Die Leute wollen nicht mal in ihren Häusern dann übernachten, oder? Weil was, wenn wieder ein Nachbeben passiert? Die würden am liebsten bleiben sie einfach draußen unter freiem Himmel und in einem Zelt oder irgendwas, weil diese Beben so stark und gewaltig sind. Wenn du Psalm 55 liest, dann merkst du hier, dass ein Erdbeben stattfindet. Wo findet dieser Erdbeben eigentlich statt? Es ist das, was was David sagt, in seinem eigenen Herzen eigentlich stattfindet. In Vers 5 sagt David, mein Herz bebt in mir. Es bebt in mir. Immer wieder kommen Situationen in unserem Leben vor, wo wir diese Erfahrung machen, dass es sich so anfühlt, als ob der Boden sich bewegt. Was tun wir in solche Situationen, in solche Zeiten? Wo gehen wir damit hin? Wo finden wir Stabilität? David tut das, was wir auch tun dürfen. Und ich hoffe, dass wir heute aus Psalm 55 erkennen, wie wunderbar es ist zu wissen, dass wir einen Zufluchtsort auch haben, wo wir hingehen können. Du merkst hier, es bebt in seinem Leben deswegen, nicht weil seine Feinde ihn angreifen. Damit kann man eigentlich meistens rechnen, oder? Wenn jemand, der sagt, ich mag dich gar nicht, und dann sagt er wieder was Gemeines, dann sagt er, ja, hab nichts anderes erwartet. Solche Dinge sind nicht angenehm, sie sind nicht lustig. Das war nicht die Situation. Solche Dinge tun weh. Aber die lösen oft nicht ein Erdbeben aus in unserem Herzen. Aber es sind Dinge, wo Freunde, wo enge Freunde, wo vertraute Menschen oder wo etwas, das uns sehr nahe liegt, passiert, dass diese Erdbeben dann eigentlich auslösen. Ein enger Freund entpuppt sich als überhaupt kein Freund. Ein Ehepartner bleibt nicht treu, fängt an, über Scheidung zu reden oder über irgendwelche andere Dinge. Übt Druck aus. Und du merkst, boah, wo befinde ich mich hier? Ein Kind wird zum Feind. Und du trauerst darüber. Du wolltest dein Leben lang in Gemeinschaft leben, aber auf einmal dieses Kind wendet sich gegen dich. Ein geliebter geistlicher Ratgeber oder Vorbild versagt und verursacht große Enttäuschung und, oder Verwirrung. Und die Leute, die du eigentlich respektiert hast, auf einmal entpuppen sich als nicht respektabel, haben ein Doppelleben geführt, haben eines gesagt und was anderes gelebt. Und dann siehst du das in der großen Hülle und Fülle und du denkst, boah, wo bin ich jetzt hier? Das kann ein Erdbeben im Herzen auslösen. Das kann langfristige, schwierige Anfechtungen auslösen. Das sind die schmerzhaftesten Erfahrungen. Wenn fremde Menschen oder feindselige Menschen uns misshandeln, wir erwarten das. Aber wenn Menschen, die wir lange kennen, die wir glauben, eine Beziehung mit denen zu führen, auf einmal uns ihren Rücken drehen und uns schlecht behandeln, das tut weh. Und genau das ist, was David erlebt hat. Was tut man? Wir haben Orientierung in diese Sachen. Was tut man, wenn die Schmerzen stark sind? Liebe Geschwister, lass uns vorbeugen. Lass uns vorbeugen. Jetzt, ich hoffe nicht, dass irgendjemand hier ein starkes Verrat erleben wird im Jahr 2024. Ich hoffe nicht. Ich rechne nicht damit. Womit ich aber rechne, ist, wir werden in diesem neuen Jahr, so wie wir in jedem Jahr haben, geistliche Kämpfe haben. Der Feind wird uns angreifen. Wir werden überrascht werden durch diverse Dinge. Wir werden sozusagen mit dem Schild des Glaubens standhaft stark im Herrn sein müssen. Lass uns vorbeugend jetzt schon, wenn es schon nicht lange vorher passiert ist, die Entscheidung treffen, egal was passiert, nichts wird mein Vertrauen im Herrn verunsichern. Nichts wird mein Vertrauen im Herrn in Frage stellen. Ich weiß, an wem ich glaube. Und ich bin überzeugt, er wird das tun, was ich ihm anvertraut habe, was er versprochen hat. Wer Jesus kennt, hat eine ganz andere Orientierung als jemand, der Jesus nicht persönlich kennt. Es dreht sich hier nicht bloß um, kennst du Gott? Kennst du oder glaubst du, dass es einen Gott gibt? Jakobus sagt, die Dämonen bezeugen, dass es einen Gott gibt. Aber die sind verloren. Die Frage ist nicht, ob du an Gott glaubst oder ob du an Gott denkst. Die Frage ist, bist du mit Gott versöhnt? Bist du im Reinen mit Gott? Kannst du sagen, ich gehöre zu seiner Familie, zu seinen Kindern? Und kannst du mit Paulus sagen, alles dient zum Besten denen, die Gott lieben, die nach seinem Vorsatz berufen sind? Er wirkt in meinem Leben, weil ich sein Kind bin. Wir haben eine Sehnsucht nach Gott als Thema letztes Jahr gehabt, Psalm 63. Und dieses Thema schließt eigentlich da an das vom letzten Jahr an. Wenn wir eine Sehnsucht haben nach Gott, wenn wir uns nach ihm sehnen wirklich sagen, Herr, ich möchte mit dir in Verbindung und enge Verbindung stehen, dann wird es auch sein, dass wenn die Schwierigkeiten kommen, dass wir nicht ihn in Frage stellen, sondern noch mehr zu ihm hinlaufen und sagen, du bist die Lösung. Zeig mir deine Größe und deine Fülle und deine Hilfe noch mehr und stärker heute als jemals zuvor. Ich habe dieses Beispiel in der Vergangenheit verwendet, aber es ist für mich etwas sehr Kostbares, weil es von meiner Familie ist. Mein Vater, bevor ich geboren wurde, bevor mein älterer Bruder adoptiert wurde, meine Mutter war in Wien hier, 1969, war schwanger. Spät in der Schwangerschaft hatte sie dann Schwangerschaftsvergiftung bekommen, hat einen massiven Anfall gekriegt, musste ins Spital geliefert werden, lag im Spital alleine, weil mein Vater nicht zu ihr hin durfte. Das war damals gang und gäbe. Sie liegt im Spital, sie wird irgendwie da sie wird dort betreut und so, du musst nicht hin dabei sein. So, was musste mein Vater tun? Was hat er gemacht? Seine Frau, er wusste nicht, wird sie leben, wird sie sterben? Sie war blind, ihr Kopf war angeschwollen, hatte mein Papa gesagt, so groß wie ein Basketball. Also sie, es war schrecklich. Er musste nach Hause in der Wohnung gehen. Was tust du in solche Erdbebensituationen? Bin ich bald Witwer? Er ging nach Hause und er hat auf dem Klavier, wir hatten so eine elektronische Orgel damals gehabt, und er hat auf diesen elektronischen Orgel Klavierstücke gespielt, also Musikstücke gespielt, gesungen und gebetet. Und ich hab Briefe entdeckt von meinem Vater, wo er an seine Eltern schreibt, wie in dieser Zeit der Herr ihm einen Frieden gegeben hat, den er nicht verstehen konnte, wo er fast sich schuldig gefühlt hat, dass es ihm so gut ging innerlich im Herrn, dass er so friedvoll im Herzen war, weil er das Ganze einfach Gott abgeben konnte. Und die Geschichte, wie es weitergeht, wisst ihr schon, meine Mutter hat überlebt. Und deswegen stehe ich heute da. Und kannst du dir vorstellen, das zu tun? Was tust du, wenn der Boden unter deinen Füßen bebt? Laufst du auch zu Gott hin? Erkennst du das, dass dir zusteht in Christus? Das wollen wir tun, liebe Geschwister, wenn wir die ganze Theologie der Welt kennen, aber nicht wissen, wie wir mit solchen Dingen umgehen und nicht solche Stabilität in unserem Herzen haben, Freude unter Druck haben können, dann ist unsere ganze Theologie absolut wertlos. Darf ich das sagen? Du kannst mir alles erklären über alle theologischen Dinge, aber wenn du mit deinen Problemen nicht zurechtkommen kannst, was hilft es dir? Wenn du keine Freuden und Frieden hast, die Frucht des Geistes in deinem Leben nicht genießt, dann wozu sind wir überhaupt da? Du kannst an irgendeine theologischen, liberalen Universität gehen und philosophieren und theologisieren, so viel du willst, und es wird dein Leben überhaupt nicht treffen. Dann gehst du dann nach Hause und lebst in der Welt. Jesus ist real. Er muss und will unser Leben verändern. Er will unser Herz treffen. Er will, dass wir einen Zufluchtsort haben. Und liebe Geschwister, das ist, wer wir sind als Versammlung. Wir sind Leib Jesu. Nicht nur wir. Also preis dem Herrn. Es ist viel mehr als nur wir. Wir sind nur eine örtliche Versammlung davon. Und es ist nicht Theorie, es ist nicht Theologie, es ist gelebte Beziehung mit unserem Schöpfer, das unser Leben verändert. 2024, wir wissen nicht, was vorkommt, aber es wird wahrscheinlich für irgendjemanden große Enttäuschungen mit sich bringen. Es wird gesundheitliche Probleme bringen. Es wird vielleicht Beziehungsherausforderungen oder Probleme bringen, Enttäuschungen bringen. Es kann sein, dass der Tod uns heimsucht im Jahr 24. Vielleicht nicht mal jemanden, wo wir erwarten, dass das möglich ist. Wir wissen nicht. Vielleicht kommt der Herr wieder im Jahr 24. Vielleicht kommt er zu heute. Egal, was dieses Jahr mit sich bringt, wir haben einen festen Boden unter unsere Füße in unserem Herrn. Lass uns jetzt entscheiden, dass wir auf ihn schauen und ihn vertrauen, egal was in dieser Welt, in dieser Situation, was wir erleben, vorkommt. Wir fangen an heute mit zuerst mal diese Umstände. Wie ging's David? Eigentlich grottenschlecht. Okay, wenn du da liest, Vers 3, da steht: Höre auf mich und antworte mir, ich bin unruhig in meiner Klage und stöhne. Hast du das mal erlebt, wo du stöhnst? Das ist nicht lustig, oder? Dir geht so schlecht, dass du... Und wenn du gesundheitlich krank bist und stöhnst, das ist schlecht genug. Aber hast du das mal erlebt, wo du stöhnst wegen Herzensprobleme? Nicht Gesundheit, aber weil du eine Last auf dich lastet so stark? Du hast irgendwas erlebt, eine Enttäuschung, ein Angriff oder irgendwas passiert, wo du stöhnst. Es ging ihm eigentlich, man könnte hier sagen, psychisch schlecht. Es ging ihm auch körperlich. Mein Herz bebt, es rast. Weißt du, manchmal sind die Probleme so schlecht, dass dir auch körperlich nicht gut geht. Du kannst Magenbeschwerden haben, du kannst Herzbeschwerden haben, du kannst gewisse Dinge erleben, körperlich, weil es so schlecht ist, was du erlebst. 13 bis 15, da steht, er war auch dann emotional schlecht, er konnte das nicht begreifen, es waren nicht seine Feinde, der mich schmäht, das könnte ich ertragen, nicht mein Hasser tut groß gegen mich, vor dem wollte ich mich verbergen, aber du bist es, ein Mensch meinesgleichen, mein Freund und mein Vertrauter. Emotional ging es ihm grottenschlecht, meine eigenen Freunde wollen mich umbringen, meine eigene frühere Ratgeber, es gab einen Ratgeber von David, Ahithophel hieß er, und der hat sich Absalom angeschlossen und hat seinen Feind, seinen eigenen Sohn, der von ihm gekommen ist sozusagen, der ihn jetzt umbringen will, beraten. So sein Sohn und einer seiner engsten Berater sind gegen ihn verbündet. Stell dir vor, emotional erlebt man das nicht gerne, das ist nicht leicht. Und er will einfach flüchten. Und das musste er auch. Er musste flüchten in der Situation mit Absalom. Aber ich glaube, diese Aussage, die er sagt in Vers 7, oh, dass ich Flügel hätte wie die Taube, ich würde davonfliegen, bis ich Ruhe fände. Ich glaube, das ist mehr als bloß, dass er Jerusalem verlassen hat. Er wollte sich die gesamte Situation einfach entkommen. Er wollte das entkommen. Er wollte weg. Hast du das mal erlebt, auch in deinem Leben? Du sagst, ah, ich möchte einfach jemand anders sein. Ich heiße nur mehr Stan, jetzt bin ich Bob. Okay, Stan gibt es nicht mehr. Jetzt kannst du ihn nicht mehr angreifen. Hast du mal sowas erlebt? Das, was David erlebt hier, es ging ihm schlecht. Liebe Geschwister, wenn es dir schlecht geht in diesem neuen Jahr, dann du hast einen Zufluchtsort und denk nicht, oh, das ist etwas, das ich erlebe und niemand sonst. Da wir in dieser Welt wohnen, wo Sünde herrscht, wo der Feind uns angreift, wo Menschen sündig sind und gegeneinander handeln und Egoisten sind und viele sogar das rechtfertigen und sagen, ja, ich bin Egoist, ich stehe dazu. Stell dir vor, ja, ich bin stolz, ich will meinen Weg gehen. Okay, und deswegen tue ich, was ich will. Und du merkst, da sind Leute, die einfach sagen, ja, das bin ich, ich stehe dazu und ist mir egal, was du sagst, mir egal, was Gott sagt, mir egal, was irgendjemanden sagt. Und dann fragen wir uns, warum gibt es Probleme in dieser Welt? Also wenn alle Egoisten sind, dann kämpfen alle gegeneinander, weil sie alle für sich selbst kämpfen. Was Jesus will, ist, dass wir nicht Egoisten sind, sondern dass wir in Demut ihn nachfolgen. Und das ist, wo das eigentlich hinkommt, in unserer Reaktion. Und unsere Reaktion auf solche Menschen, auf solche Situationen, dass wir den Herrn vertrauen. Soll uns auch nicht überraschen, dass wir in dieser Welt, wo Sünde ist, wo Tod herrscht, wo jeder von uns sterben wird, dass wir gesundheitliche Probleme haben, dass wir Verletzungen erleben, dass wir Schmerzen erleben. Soll uns nicht überraschen. Es gehört dazu. Ich habe einem meiner Kinder gesagt, ich würde das heute nicht erwähnen, aber ich glaube, ich werde es doch erwähnen. Ich habe von Johann Bach, und ich bin mir nicht 100% sicher, welcher Johann Bach es war, aber er hat ein Lied geschrieben, Weine nicht um meinen Tod. Weine nicht um meinen Tod. Was meint? Das ist ein Lied, das er geschrieben hat, das man singen sollte, nachdem er schon tot ist. Und er sagt, mir geht's gut. Weine nicht um meinen Tod. Ich kann die ganzen Worte nicht lesen, aber du denkst, er sagt, das Leben ist voll von Mühe und jetzt bin ich erlöst und ich habe Frieden beim Herrn. Weine nicht, weil ich tot bin. Das ist Hoffnung. Und das gibt es schon seit immer für die, die Jesus kennen. Such das im Internet. Es gibt auch ein Lied, das er geschrieben hat, dass das Leben ist ein Dunst oder ein Schatten. Das Leben ist ein Schatten. Auch ein wirklich tolles Lied. Sehr uralt, altes Deutsch. Aber du merkst, die Herzen der Nachfolger, so der Jünger Jesu, über die Jahre hindurch, die sind gleiche Orientierung. Wo ist meine Hoffnung? Es ist im Herrn. Es ist nicht auf diesem Planeten. Nicht, was hier passiert, bringt mir Freude. Seine Situation, seine Umstände grottenschlecht. Zweitens, die Treue Gottes ist, wo wir unsere Stärke finden. Die Treue Gottes soll unsere Gedanken leiten. Wir dürfen nicht meinen, dass unser Leben ein einfaches Leben sein wird. Wir sollen vielmehr damit rechnen, dass wir Herausforderungen begegnen werden. In diesem Moment sollen wir, wenn wir Herausforderungen erleben, sollen wir auf die Treue Gottes denken, die er uns gezeigt hat in der Vergangenheit. Ja, aber ich bin erst zum Glauben gekommen. Okay, aber wie ist er dir treu gewesen in der Vergangenheit? Denk an das Kreuz. Aber wenn du länger beim Herrn bist, dann hast du auch seine Treue immer wieder erlebt. Du hast das erlebt. Du hast gesehen, wie er dich durchgetragen hat, wie er Probleme gelöst hat. Auch wenn nicht alles so perfekt ist, wie du dir das vorgestellt hast. Er hat dich durchgetragen. Er hat dir die Kraft gegeben, weiterzumachen. Er hat die Vergebung ermöglicht. Er hat Versöhnung ermöglicht. Er hat Gesundheit wieder ermöglicht. Gott ist treu. Du merkst, was David tut ab Vers 17, ist in dieser Situation, wo er voll überwältigt ist, wo der Boden unter seine Füße bebt. Der sagt im Vers 17, ich aber rufe zu Gott und der Herr wird mir helfen. Abends, morgens und mittags will ich beten und ringen. Wie oft tut er das? Einmal ganz kurz, bitte hilf mir her. Danke. Nein. Abends, morgens, mittags, also man kann sagen, durchgehend ist er in Verbindung, betet ohne Unterlass, sagt Paulus, in ständige Verbindung mit dem Herrn. Er bittet, er betet und dann sagt er, Vers 19, er hat meine Seele erlöst und ihr Frieden verschafft vor denen, die mich bekriegten. Denn viele sind gegen mich, habt ihr da gemerkt, gewesen. Das heißt, er denkt an die Vergangenheit. Wer war gegen ihn ganz am Anfang? König Saul. Und da richtig gegen ihn. Der wollte ihn umbringen. Und der arme Junge David, bevor er König war, er war schon vom Propheten Samuel gesalbt. Samuel sagt, du wirst der nächste König Israels sein. Und David als kleiner Hirtenjunge denkt, was? Und dann, ihr kennt die Geschichte, oder? Dann nicht viel lange später, dann hat er dann Goliath begegnet und hat Goliath besiegt und so weiter. Hat dann gekämpft unter den Soldaten von König Saul. Und lange Rede, kurzer Sinn, dann Saul will ihn umbringen, weil Saul erkennt, der wird der nächste König sein. Und er muss herumlaufen, er muss flüchten. Aber Gott hat ihn daraus gelöst. Erlöst, hat ihm geholfen. Und David sagt, okay, der Herr hat mir in der Vergangenheit geholfen, er wird mir weiterhin helfen. Ich habe seine Verheißung, dass ich sein König bin, dass er durch mich sogar den Messias bringen wird. Ich beruhe das, das ruht nicht auf meine persönlichen Wünsche, sondern weil Gott mir sein Wort gegeben hat. Gott hat mir gesagt, ich werde dich nicht verlassen, so wie ich Saul verlassen habe. Das war die Verheißung, die Gott König David gegeben hat, nach seiner Sünde. Das war bevor seiner Sünde. Aber es ist trotzdem, obwohl er gesündigt hat, die Verheißung gilt. Der Herr ist treu und das ist, was er tut. Du und ich auch. Oft ist das Problem, dass wir die Treue Gottes nicht erleben, weil wir zu früh nachgeben und versuchen dann in eigener Kraft unsere Probleme zu lösen. Gehen nicht den biblischen Weg oder sagen, es ist nicht möglich, das kann ich nicht. Und dann gehen wir unseren eigenen Weg und erleben nicht, wie Gott Wunder tun kann. Aber wenn wir im Glauben bereit sind, das Wort Gottes einfach zu vertrauen und sagen, Herr, ich gehe deinen Weg und ich verlass mich auf deine Treue, die du mir schon immer wieder gezeigt hast und du wirst mir zeigen, was ich zu tun habe, dann werden wir staunen, wie Gott wirkt. Gott ist wirklich treu. Wenn ich meinen Vater wieder als Beispiel verwenden darf, mein Vater war verlobt. Kennt ihr diese Geschichte schon? Ja, tut mir leid, dass ich die immer wieder erwähne. Aber ich weiß, es gibt auch hier gewisse Geschwister, die eine gesunde Sehnsucht danach haben, in einer Ehebeziehung zu sein. Und sie wissen noch nicht, wer. Mein Vater war verlobt mit einer Frau. Und sie wusste auch, dass er nach Österreich kommen würde und hier dem Herrn dienen würde. Und dann, ich weiß nicht alle Details, weil mein Vater hat nicht viel darüber gesprochen, aber irgendwo in diesem Verlobungsprozess hat die Frau sich das anders dann überlegt und sagte, nein, ich will nicht nach Österreich, ich will in Amerika bleiben. Und sie hat dann diese Verlobung abgebrochen. Mein Vater war so sehr am Boden zerstört, dass er aufgehört hat, total aufgehört hat, überhaupt für eine Partnerin, eine Ehefrau zu suchen. Sein Vater musste ihm sagen, du, Sohnemann, du kannst nicht aufgeben. Lange Rede, kurzer Sinn. Wer ist dann aus einem ganz anderen Ort dorthin gezogen, wo mein Vater war, und auf einmal ist sie da. Er wusste nicht, dass sie existiert, aber sie war da, aber nicht da, wenn ihr wisst, was ich meine. Und auf einmal treffen meine Eltern sich und der Herr wirkt, sie heiraten und der Rest ist Geschichte. Es kann sein, dass du heute niemanden in deinem Umfeld siehst, der für dich in Frage kommen könnte und bist versucht, zu meinen, deswegen, Gott wird nichts tun. Und ich muss auf meinen eigenen Weg gehen. Denk das bitte nicht. Vielleicht wird der Herr im Jahr 2024 eine Person bringen, der in der gleichen Situation ist wie du. Genauso glaubt, es ist unmöglich, dass der Herr mir jemanden bringt und zeigt, der Jesus liebt, der ihn nachfolgen will, der wirklich zu mir passt. Der Herr ist treu. Denk nicht, dass wenn du dann sagst, na dann, ich tue es einfach auf meinem Weg oder ich gebe auf. Denk nicht, dass der Herr das segnen wird. Verlass dich auf den Herrn und schau, wie er es wirft, dein Anliegen auf den Herrn. Und bitte, wenn die Schwierigkeiten kommen, fang nicht wieder von vorne an. Fang nicht wieder immer jedes Mal, dass Schwierigkeiten vorkommen, von vorne an. Die Warum-Frage. Okay, da sind wir immer dazu versucht, oder? Warum lässt Gott das zu? Ich muss zugeben, die Frage ist eine, die ich so oft höre und jedes Mal, als ich das höre, ich tue mir manchmal schwer, weil jedes Mal tue ich mir schwer, weil ich denke, warum stellst du diese Frage? Was hast du dir erwartet in dieser Welt von Menschen? In einer Welt, wo es Sünde gibt. Hören wir auf, diese Warum-Frage zu stellen. Nirgendwo in der Schrift hat Gott uns gesagt, ich werde verhindern, dass du Schwierigkeiten erlebst. Nein, er hat uns überall in der Schrift gesagt, du wirst Schwierigkeiten erleben. Johannes 16, 33, in der Welt habt ihr Bedrängnis. Okay, das ist eine allgemeine Aussage. Das ist normal, okay? Das ist normal, aber wie geht es dann weiter? Er sagt, aber sei getrost, ich habe die Welt überwunden. Stell nicht die Frage, warum gibt es Bedrängnis? Das gehört zu einer sündigen Welt. Stell die Frage, wie kann ich an das, was dieses Bedrängnis überwindet, mich anschließen? Ich will es überwinden. 2. Timotheus 3, 12 sagt, alle, die gottesfürchtig leben wollen in Christus Jesus, werden ständig ein einfaches Leben haben. Steht das da? Nein. Das sagt, die gottesfürchtig leben wollen in Christus Jesus, werden Verfolgung erleiden. Das gefällt uns nicht. Das sagt, nein, das steht falsch da. Das ist so wie, sorgt euch um nichts. Wir wollen immer sagen, sorgt euch um fast nichts. Also es gibt gewisse Dinge, da darf ich mich sorgen drüber. Nein, gib das alles dem Herrn ab. Lass uns aufhören, diese Warum-Frage zu stellen. Lass uns aufhören, Gott die Schuld zu geben. Gott ist nicht schuldig für die Sünden anderer Menschen. Er ist verantwortlich für die Lösung für diese Sünden. Und wir müssen aufhören, Gott schuldig zu machen für die Dinge, die er nicht getan hat. Und wenn deine Theologie Gott irgendwie für Sünde zuständig macht, als der Urheber von den Sünden anderer Menschen. Es tut mir leid, du musst deine Theologie über Bord werfen. Gott ist heilig. Ich kann es nicht erklären, aber die Bibel sagt uns, dass Sünde entsteht von Satan. Satan hat Menschen zur Sünde verleitet und jetzt haben Menschen sündige Herzen und sie entscheiden sich, diese sündige Herzen dann anzuwenden. Und Gott gibt die Lösung dafür. Das ist Jesus Christus. Das ist die biblische Aussage. Er ist die Lösung, nicht die Ursache. Ja, der Herr ist gut. Du merkst, in dieser Situation, wo der David sich befindet, geht er dorthin, wo er hingehen soll, um tatsächlich die Hilfe zu kriegen. Und das ist nicht schwer. So, unser erster Punkt ist, wie ging es David? Grottenschlecht. Was war die Lösung? Gott zu. Also man könnte sagen, was hat er dann eigentlich getan? Er schaute zurück. Als erstes schaut zurück, wie Gott in der Vergangenheit treu war. Und jetzt, was tut er jetzt? Das ist unser dritter Punkt. Vertraut auf den Herrn auch weiter heute. Das ist nicht kompliziert. Das ist nicht kompliziert, aber es verlangt von uns Vertrauen, oder? Es verlangt von uns Vertrauen. In eigener Kraft kannst du deine Sorgen und Anliegen nicht tragen. Die werden dich überwältigen. Gib deine Sorgen beim Herrn ab. Was steht da in Vers 23? Wirf dein Anliegen auf den Herrn. Okay? So. Wie macht man das? Ich habe hier eigentlich ein tolles Lied. Das will ich nicht kaputt machen. Ich hoffe, ihr braucht das nicht. Ich gebe es zurück. So, wie werfst du deine Anliegen auf den Herrn? Wisst ihr, wie man etwas werft? Okay. So, mein Anliegen. Wer hat mein Anliegen jetzt? Mein Sohn Caleb. Jetzt wirf's zurück. Wird Gott das tun? Nein. Jetzt werde ich meine Frau anders anwerfen. Ja? Oh. Gott wirft das nicht zurück. Weißt du, du gibst es bei dem Herrn ab. Es steht da, wirf dein Anliegen auf den Herrn. Er wird für dich sorgen. Er wird den Gerechten in Ewigkeit nicht wanken lassen. Das Wort Anliegen hier ist mehr als bloß Sorgen und negative Dinge. Es dreht sich um deine Lebensumstände, was dir zugeteilt wurde, was du erlebt hast. Das ist einfach deine Lebenssituation. Gib das bei Gott ab. Lass ihm das tragen. Sei bereit, ihm das Sorgerecht, weil es steht da, wirf dein Anliegen auf den Herrn, er wird für dich sorgen. Wer hat Sorgerecht für diese Sorgen? Du oder Gott? Wir wollen sagen, ich muss das alles lösen, okay? Und wir suchen und beten und bitten um Gottes Führung, aber wir dürfen sehr wohl sagen, ich bin entmündigt. Ich bin entmündigt. Mein Sachwalter heißt Jesus Christus und er sorgt für mich. Oh, wird alle Entscheidungen gut treffen. Was er tut, weiß ich, wird das Beste sein. Ich bin voll und ganz damit einverstanden, was auch immer er will. Er soll entscheiden. Dann bist du frei. Und das, na, entmündigt? Nein, das ist ja negativ. In diesem Fall nicht. Absolut nicht. Gib das Gott ab und sag, Herr, mach du mit mir, was du willst. Mein Leben gehört dir. Willst du, dass ich stark und gesund und hübsch und viele Haare habe, dann kannst du mir das geben. Willst du, dass ich einen Kahlkopf habe, krank und gar nicht so hübsch bin, kein Problem. Dummes Beispiel. Aber weißt du, was auch immer Gott will, da bin ich zufrieden. Dann habe ich Frieden in meinem Herzen. Er sagt, er wird für dich sorgen. Er hat das Sorgerecht. Dieses Sorgen, 1. Mose 45, 11, das gleiche hebräische Wort hat Josef verwendet, als er seine Familie nach Ägypten eingeladen hat. Und er sagte, ich will dich dort mit Nahrung versorgen. Ich gebe dir, was du brauchst. Es heißt, er gibt dir alles, was du brauchst, um deine Situation durchzutragen, zu ertragen. Heißt nicht, er gibt dir alles, was du willst, sondern er hilft dir, das zu ertragen. Und dann am Ende steht da im Vers 23, er wird den Gerechten in Ewigkeit nicht wanken lassen. Wanken haben wir wieder das Problem mit Beben. Es gibt kein Erdbeben mehr. Du wirst nicht beben. Du wirst stabil sein. Du wirst eben nicht erschüttert sein. Gott lässt nicht zu, dass du am Boden zerstört wirst in Ewigkeit. Das heißt nicht, dass in diesem Leben wir nie Schwierigkeiten haben, die uns am Boden werfen, aber wir stehen wieder auf und wir machen weiter mit dem Herrn und er gibt uns die Kraft. Hier sehen wir, wo unsere Hilfe kommt. Nicht, weil wir so toll sind, sondern weil Gott in seiner Gerechtigkeit in uns wirkt. Er wird seinen Gerechten nicht wanken lassen. Wer ist sein Gerechter oder den Gerechter eigentlich? War David gerecht? In dieser eine Sache hat er keine Schuld gehabt sozusagen, aber war er gerecht? Nein, war ein Sünder. Ich sehe hier auch eine Erwähnung, dass in unserem Herrn Jesus Christus die Gerechtigkeit, die wir auch haben, unsere Grundlage ist, um zu wissen, dass der Herr uns nicht wanken lassen wird. Ihr kennt den Begriff im Neuen Testament Rechtfertigung. Wer an Jesus Christus glaubt und Buße tut für seine Sünden und an ihm glaubt, die Bibel sagt, er wird rechtfertigt. Er wird als gerecht erklärt. Die Gerechtigkeit Jesu wird ihm sozusagen juristisch vor Gott zugesprochen, zugeteilt. Du hast die Gerechtigkeit Jesu jetzt bekommen als Geschenk. Da können wir sagen, ich bin genauso gerecht wie Jesus. Ich bin genauso heilig wie Jesus. Warum? Weil ich mit Jesus im Glauben verbunden bin. Und genauso wie der Vater seinen Sohn Jesus nicht wanken lassen wird. Was hat er mit Jesus getan? Er hat ihn auferweckt. Wo ist Jesus heute? Er sitzt zu Rechten des Vaters. Was wird Jesus tun? In Herrlichkeit und Macht zurückkommen. Wie lange wird er eben herrschen und wird er das haben? Eine Ewigkeit. Weißt du, weine nicht um meinen Tod. Dieses Leben ist ein Dunst, ist ein schnell vorbei. Aber das, was danach kommt, nicht. Und dafür lebe ich heute. Dafür leben wir heute. Deswegen können wir vertrauen. Er wird den Gerechten in Ewigkeit nicht wanken lassen. Und in dieser heutigen Zeit wird er uns auch stärken und helfen, so wie er uns das versprochen hat. Schauen wir und denken wir an die Zukunft. David ist wirklich ein Vorbild für uns. Und liebe Geschwister, jetzt ein kleines Bibelfrage für euch. Ganz am Schluss hier. Wo wird diese Stelle im Neuen Testament zitiert? Vers 23. Schlag 1. Petrus 5 und Vers 7 bitte auf. 1. Petrus ist der Brief, den wir 2020 durchgemacht haben. Und wir haben gesehen, dass 1. Petrus ein Brief ist, das an leidenden Christen geschrieben wurde. Und er hat in diese Christen gesagt, denkt nicht, da ihr leidet, dass da was schiefgelaufen ist. In Vers 12 sagt er, dass dies ist die wahre Gnade Gottes. Was? Ja, das, was ihr erlebt. Und davor in Vers 7 sagt er, alle eure Sorge werft auf ihn, denn er sorgt für euch. Wo kommt das her? Psalm 55, 23. Schauen wir diesen Zusammenhang ganz kurz an. Wozu ruft Petrus dann eben die Christen auf? Er sagt eben, in Demut ordnet euch den Ältesten und dann einander unter. Vers 5, und dann, denn Gott widersteht den Hochmütigen, den Demütigen, aber gibt er Gnade. So demütigt euch nun unter die gewaltige Hand Gottes, damit er euch erhöhe zu seiner Zeit. Spannend, oder? Es ist, wenn du Gott vertraust, was ist das? Das ist Demut vor deinem König, damit er zu seiner Zeit dich segnen kann und erhöhen kann. Wir wollen aber immer zu unserer Zeit, oder? Warten? Nö. Jetzt. Und schon gestern, wenn möglich. Und ich verstehe das. Ich verstehe das. Aber denk nicht, dass wenn du auf deinen eigenen Weg gehst, dass du dann seine Kraft sehen wirst. Das wirst du nicht erleben. Du wirst ständig Schwierigkeiten haben. Werf deine Sorge auf ihn und er wird für euch sorgen. Er wird für uns sorgen. Folgen wir ihm nach als erstes. Gehen wir Sachen an, so wie es ihn ehrt, so wie er das möchte. Und wir werden das nie bereuen. Wenn wir unseren eigenen Weg gehen und in Hochmut glauben, besser zu wissen, als was Gott sagt in seinem Wort und was er uns versprochen hat, dann werden wir das ständig bereuen. Lass uns dem Herrn vertrauen, sein Wort wirklich als immer der letzte richtige Antwort für uns betrachten und in Demut ihn nachfolgen, so wie er das möchte. Und merkt, was kommt in 1. Petrus 5 direkt danach? In welchen Situation befinden wir uns? In einem neutralen, einfachen Welt? Wir befinden uns in einem geistlichen Kampf. Vers 8, seid nüchtern und wacht. Okay? Wenn wir unsere Sorgen nicht auf den Herrn werfen, dann sind wir nicht nüchtern, dann wachen wir auch nicht. Und wir sind nicht bereit, den Feind in Glauben zu widerstehen. Es steht, sagt er, seid nüchtern, denn euer Widersacher, der Teufel, geht umher wie ein brüllender Löwe und sucht, wen er streicheln kann. Ist das, was da steht? Roar! Was will Satan mit deinem Herzen tun? Er will es zerstören. Er will dich absolut verschlingen. Er will dich zerstören, auffressen. Und er wird das immer wieder versuchen. Denk nicht, weil er einmal aufgetan hat und aufgehört, dass er dann nicht wieder versuchen wird. Vers 9. Dem widersteht fest im Glauben, Vertrauen. Das ist, was David sagt eben. Wir wollen unser Anliegen auf den Herrn werfen. Schau, wenn Paulus zitiert David, weil der geistliche Kampf hat sich nicht verändert, seit Adam und Eva. Und wir haben in Jesus die Kraft, um zu überwinden. Weil in dieser Welt gibt es Bedrängnis. Aber sei getrost, ich habe, sagt Jesus, die Welt überwunden. Er ist unsere Kraft. Und schauen wir, wie David dann abschließt. Vers 24, er weiß, Gott wird die Ungerechten richten. Gott ist der Richter. Das ist nicht eine Frage ob, nur eine Frage wann. Und dann schließt er ab mit, ich aber. Siehst du diese Entschlossenheit? Ich aber. Was tue ich? Ich aber vertraue auf mich. Oh oh. Habt ihr da gut aufgepasst? Was steht da? Ich vertraue auf mich. Ich bin stark genug. Ich kann das meistern. Ich habe so viele, was weiß ich, Erfahrungen gesammelt. Ich werde das schon meistern. Ist das, was David sagt? Ich bin König letztendlich. Nein. Ich aber vertraue auf dich, auf Gott, auf den Herrn. Liebe Geschwister, wenn du Jesus Christus kennst, werf all deine Sorgen, all deine Anliegen auf ihn. Lass dieses Jahr ein Jahr sein, wo egal was auf dich zukommt, du lernst und wächst in dieser Fähigkeit, beim Herrn deine Sorgen abzugeben, in ihm zu wachsen und die Frucht des Geistes in deinem Leben zu genießen, Frieden in deinem Herzen zu erleben. Und ich sage dir, das ist nicht etwas, das von alleine geht. Es ist etwas, das ein Kampf ist. Aber das ist, wozu der Herr uns aufgerufen hat. Lass uns auf den Herrn jeden Tag vertrauen und lass uns nicht vom Herrn wegschauen. Unser Leitvers 20:24. Wirf dein Anliegen auf den Herrn und er wird für dich sorgen. Er wird den Gerechten in Ewigkeit nicht wanken lassen.